Meine sehr verehrten Damen und Herren, das lege ich mal hin, das fällt sonst um. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich sehr herzlich für diese ehrenvolle Einladung. Ich habe mir vorgestellt, wenn Sie alle diese Vorträge an dem Élysée-Tag verfolgt haben, dann sind Sie das Publikum, das am besten Bescheid weiß in der Welt über die Geschichte dieses Vertrages. Und ich kann eigentlich überhaupt nichts hinzufügen. Aber vielleicht kann ich doch ein bisschen beitragen, dass noch ein anderer Aspekt beleuchtet wird. Und der führt auch durchaus zum Élysée-Vertrag. Und Herr Peter, herzlichen Dank für diese sehr schöne und nachdenkliche Einleitung. In der Tat, ich rede nicht über das Aachener Rathaus, aber ich kann Ihnen sagen, ich bin in Aachen aufgewachsen und in Aachen in die Schule gegangen und habe durchaus sentimentale Beziehungen zu der Stadt. Und ich glaube, die Tatsache, dass ich ein Frankreich-Forscher geworden bin, geht auf die Tatsache zurück, dass ich in dieser Grenzregion gewohnt habe. Und dass wir schon als Kinder und als Jugendliche immer über die Grenzen und auch nach Frankreich und nach Paris gefahren sind. Nun, vielleicht haben einige von Ihnen das Foto der brennenden Kathedrale von Reims vom September 1914, 5 Wochen nach Beginn des Ersten Weltkriegs, bereits einmal gesehen. Die Kathedrale wurde durch Kanonen der deutschen Armee beschossen. Es handelt sich um einen der vielen vandalistischen Akte, wie sie sich in kriegerischen Auseinandersetzungen seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden bis heute und ganz besonders in unserer Gegenwart immer wieder vollziehen. Warum ist nun gerade dieser unglückliche Vorgang so herausragend, dass er aufwendige Nachforschungen und einen Abendvortrag verdient? Ich hoffe, dass ich Ihnen zeigen kann, dass dieses Ereignis nur im Zusammenhang einer langen politischen und kulturellen Auseinandersetzung zwischen Frankreich und Deutschland zu verstehen ist. Es handelt sich nicht nur um ein normales Kriegsgeschehen. Die Bombardierung der Kathedrale von Reims wurde durch Presse, Fotografien, Vorträge, Artikel, Bücher und andere protestierende Verlautbarungen zu einem globalen Medienereignis unmittelbar nach dem Ereignis, wie es die Welt vorher noch kaum erlebt hatte, vergleichbar vielleicht nur mit dem Untergang der Titanic 2 Jahre vorher. Eine der methodologischen Grundlagen meines Vortrages ist, dass man sich immer vergegenwärtigen muss, welche bedeutende Rolle Denkmäler und Kunstwerke in der politischen Arena spielen. Sie sind nicht nur Symbole und Ausdruck von politischen Überzeugungen, kulturellen Traditionen und religiösen Glauben, sondern repräsentieren Identität, in unserem Fall nationale Identität. Diese Denkmäler respektlos zu behandeln oder sie gar zu zerstören, kommt einem Angriff auf das Eigenste einer Nation und eines Volkes gleich. Das Ergebnis kann nur sein, dass dieser Angriff alle inneren Zwiste innerhalb eines Landes aussetzt und ungeahnte Kräfte zur Verteidigung hervorruft. In den vielen Manifestationen zur Erinnerung des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren, Büchern und Ausstellungen wurde dieses Ereignis in Reims, wie ich meine, zu Unrecht meist übersehen. Jedenfalls in seiner Ausstrahlung und historischen Bedeutung unterschätzt. Mein Vortrag wird nur einleitend über die Vorgänge selbst handeln. Im Zentrum steht vielmehr die Wirkung der Bombardierung der Kathedrale. Ich werde versuchen, deutlich zu machen, wie der Angriff auf ein so herausragendes, sakrales, nationales und architektonisches Denkmal zur völligen Zerrüttung der politischen und geistigen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich führen konnte, zumal in einer politischen Situation, in der gleichsam die Nerven beider Völker aufs Äußerste angespannt waren. Der Beschuss der Kathedrale brachte, um im Bild zu bleiben, das Pulverfass zur Explosion. Der Krieg musste sinnloserweise weitergehen, obwohl er im September 1914 mit dem Scheitern des deutschen Schliefenplans bereits hätte beendet werden können. Stattdessen begannen seit dem Angriff auf Reims die entsetzlichen Grabenkämpfe, welche in den weiteren 4 Jahren größten Horror und sinnlose Verluste bringen sollten, ohne jeden ohne jeglichen militärischen oder politischen Erfolg. In der Kathedrale von Reims wurden über Jahrhunderte hinweg die französischen Könige gekrönt. Zusammen mit Chartres und Amiens gilt sie als eine der drei klassischen gotischen Kathedralen. Die Reaktion auf ihre Bombardierung war demzufolge überwältigend. Die Kommentare in Artikeln und Karikaturen waren, wie Sie sehen werden, auf französischer Seite in Ton und Stil geradezu brutal und suchten den Gegner zu erniedrigen. Die Deutschen reagierten beleidigt und empört. Die Ereignisse im September 1914 hätten die europäischen Politiker und vor allem die Intellektuellen aufrütteln müssen, die sich anbahnende Katastrophe zu erkennen. Aber anstatt über das sich abzeichnende Desaster nachzudenken, bewegten sich beide Seiten hartnäckig und trotzig in die Katastrophe. Ich werde versuchen zu zeigen, warum ein Gespräch nicht möglich war. Und nicht nur die Politiker, sondern auch die europäischen Intellektuellen, welche sich über die Grenzen hinweg in einem großen gemeinsamen Appell hätten verbinden müssen, versagten. Völlig geklärt sind die Vorgänge vom September 1914 in Reims bis heute nicht. Nach umfangreichen Recherchen präsentiere ich Ihnen meine sehr konzentrierte Version, und das sind zwei der wichtigsten Quellen, auf die ich gelegentlich immer wieder zurückkomme. Auf der linken Seite das offizielle Manifest des Kriegsministeriums zur Verteidigung der Beschießung, auf der rechten Seite das Buch, das 1918 erschien, von dem Curé der Kathedrale von Reims, der die Ereignisse, so wie er sie erlebt hat, zusammenfasste. Am frühen Morgen des 4. September stand das 1. Königlich Sächsische Armeekorps vor den Toren von Reims. Bereits am Abend vorher waren Emissäre in die Stadt gekommen, um die Situation zu erkunden und die Übernahme vorzubereiten. Als plötzlich völlig unerwartet Kanonenschüsse detonierten, stürzten Monseigneur Landrieux, das ist der Autor dieses Buches, der Curé der Kathedrale mit Kollegen zur Kirche und hissten auf dem Nordturm eine weiße Fahne. Die sächsische Vorhut, die sich im Rathaus befand, war so verwirrt wie die Einwohner der Stadt und vermuteten zunächst die Rückkehr der französischen Truppen. Es stellte sich jedoch heraus, dass in der Zwischenzeit ein preußisches Regiment angekommen war, das von der Ankunft der Sachsen nichts wusste. Mit der Koordination des Vormarsches der deutschen Armeen an der Westfront stand es nicht zum Besten. Die Preußen hatten ebenfalls Parlamentäre in die Stadt gesandt. Sie waren allerdings dort nicht angekommen, sondern durch das französische Militär gefangen genommen und nach Orléans geschickt worden. Da sie nicht zurückkehrten, begannen die preußischen Batterien mit einem Beschuss der Stadt, der nach Angaben von Landrieux 60 Menschen das Leben kostete, mehrere Häuser in Brand setzte und auch die Kathedrale, wenn auch nicht erheblich und sicher unbeabsichtigt, beschädigte. Die erste Beschießung von Reims am 4. September stellte sich also als ein Missverständnis heraus. Kurz darauf, am 5. September, zog das preußische Armeekorps in Reims ein. Die Preußen wollten natürlich einziehen und haben den Sachsen kein Erlaubnis gegeben. Am 12. September beschloss die preußische Besatzung, offenbar aufgrund von nach Reims transportierten Verletzten der Marne-Schlacht, die Kathedrale als Lazarett zu nutzen. Circa 200 Verwundete sollten in dem Gebäude untergebracht werden. Bevor ich weitergehe, achten Sie mal auf das Gerüst vor der Kathedrale am Nordturm. Strohballen wurden daraufhin in die Kirche geschafft und Vorbereitungen für die Einrichtung als Pflegestation unternommen. Die Flagge des Roten Kreuzes wurde auf dem Nordturm gehisst. In dieser Woche, während der deutschen Besetzung der Stadt, hatte in der Kathedrale eine kunsthistorische Führung für die Soldaten durch einen deutschen Offizier stattgefunden. Möglicherweise handelte es sich bei dem Kunsthistoriker um Georg Graf Fitztum, ein Spezialist der französischen mittelalterlichen Kunst, vor allem der Buchmalerei. Diese von Landrieux überlieferte Anekdote am Rand des Kriegsgeschehens ist bedeutend, da sie den späteren Vorwürfen, die Deutschen seien von vandalistischer Zerstörungswut getrieben gewesen, widerspricht. Die Niederlage in der Marne-Schlacht zwischen dem 5. und 12. September zwang die deutschen Truppen zum Rückzug. Sie verließen Reims in Eile, wobei sie die Verletzten zurücklassen mussten. Die französischen Truppen zogen wieder in Reims ein. Der französische Kommandant entschied, die Verletzten in der Kathedrale zu lassen, die dort, wie in L'Illustration zu lesen war, als Schutzschild vor einer weiteren Beschießung der Kathedrale dienen sollte. Am 18. September begann heftiges Feuer auf Reims. Es ist nicht ganz klar, wer angefangen hat. Wobei die Kathedrale von 13 Bomben getroffen wurde. Noch katastrophaler war der 19. September, als 25 Treffer die Kathedrale erreichten, die in Brand geriet. Der Dachstuhl brannte völlig aus, und zwar deswegen, weil dieses Holzgerüst in Flammen geriet und das Feuer dann in den Dachstuhl übergriff. Der Dachstuhl brannte völlig aus, der größte Teil der mittelalterlichen Glasfenster ging zugrunde und vielfältige Zerstörungen am skulpturalen Schmuck der Kathedrale, vor allem durch das brennende und zusammenstürzende Gerüst, waren die Folge. Als die Bombardierung begann, befanden sich die deutschen Verletzten noch in der Kathedrale. Sie wurden schnellstens evakuiert, wobei einige ihr Leben verloren. Neben den schriftlichen Berichten sind genügend Fotografien erhalten, die ein Bild von den Zerstörungen der Stadt und der Kathedrale übermitteln. Reims lag am Ende des Krieges in Trümmern. Man denkt ja so ein bisschen an die Zerstörung von Köln oder von Dresden am Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Curé Landrieu hat in einer eindrucksvollen Übersicht die Einschläge der Bomben in der Nähe der Kathedrale kartografiert. Das sehen Sie hier. Ihm war vor allem daran gelegen, deutlich zu machen, dass die deutschen Truppen die Zerstörung der Kathedrale beabsichtigten. Ein Hauptthema der internationalen Presse und zahlloser Verlautbarungen. Jedoch kann auch die präzise Aufzeichnung der Einschläge diesen Umstand nicht belegen, da eine vergleichbare Dichte der Bombeneinschläge die ganze Stadt getroffen hat. Es kann jedoch mit Fug und Recht gesagt werden, dass sich die deutsche Armee seit dem 18. September offenbar nicht mehr sonderlich darum bemüht hat, die Kathedrale besonders zu schonen. Warum wurde die Kathedrale beschossen? Es besteht heute mehr oder weniger Übereinkunft, dass die Beschießung zunächst nicht beabsichtigt war. Diese Rücksicht wurde allerdings aufgegeben, als französisches Militär den nördlichen Turm der Kathedrale zur Beobachtung der deutschen Truppenbewegung nutzte. Es scheint auch so, als hätten die Franzosen entgegen der Haager Konventionen militärisches Gerät in unmittelbarer Nähe der Kathedrale gleichsam in ihrem Schutz aufgestellt. Dass die Deutschen von vornherein die Zerstörung der Kathedrale geplant hätten, wie immer wieder von französischer Seite vorgetragen wurde, ist reine Propaganda. Allerdings, die genauen Ereignisse stehen immer noch bis heute ein wenig im Nebel. Die Bombardierung der Kathedrale von Reims im September 1914 wurde zu einem, wie ich sagte, der größten Medienereignisse des Ersten Weltkriegs. Dabei traten die Opfer und die Zerstörung der Stadt, die Stadt wurde schon weitgehend in Schutt und Asche gelegt, fast völlig in den Hintergrund. Im Zentrum der Auseinandersetzung stand das Attentat gegen das Kirchengebäude. Die historische, ja sakrale Bedeutung dieses Monuments als eines nationalen Heiligtums befeuerte den allgemeinen Aufruhr. Das Ereignis bewirkte nicht nur eine verschärfte Feindseligkeit gegenüber dem Deutschen Reich und seiner Führung, sondern gegen alles Deutsche an sich. Über die folgenden Kriegsjahre hinweg und darüber hinaus sollte dieser Hass die Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland belasten. Die französischen Stimmen, die sich unmittelbar nach Bekanntwerden der Ereignisse am 18. und 19. September mit größter Empörung meldeten, sind kaum zu zählen. Journalisten und Politiker äußerten sich aus beruflichen Gründen, aber auch Schriftsteller, Dichter, Musiker, Wissenschaftliche aus allen Bereichen und unterschiedlichster politischer Überzeugung sandten Protestschreibungen an Zeitungen und Journale. Durch den Umstand, dass Fotografien der brennenden Kathedrale damals bereits in relativ kurzer Zeit weit verbreitet werden konnten, vor allem durch Postkarten, entfaltete sich das Ereignis zu einem heiß diskutierten, skandalösen Vorgang. Niemand zweifelte an der Grausamkeit von Kriegsgeschehen. Die Raser-Vorgänge schienen aber in ihrer Absurdität unvorstellbar. Ein Kirchengebäude und besonders die Kathedrale von Reims zu beschießen, war als Verbrechen scheinbar nur außerhalb des menschlichen, zumindest jenseits allen zivilisierten Verhaltens denkbar. Die Deutschen wurden als Barbaren, Vandalen und Hunnen bezeichnet. Es muss nicht verwundern, dass die Berichte weit über die Tatsachen hinausgingen. Als völlig zerstört wurde die Kathedrale geschildert und als brennende Ruine beschrieben. Das Meisterwerk der abendländischen Architektur wurde sogar als vom Boden verschwunden gemeldet. Aus den vielen Kommentaren lassen sich einige zentrale Argumente herausschälen, die immer wieder vorkommen. Sich mit ihnen näher zu beschäftigen, vermittelt Einblicke in das dramatische, kulturelle und geistige Zerwürfnis zwischen den beiden Nationen, Deutschland und Frankreich. Die politischen Beziehungen zwischen Ländern, die einen Krieg beginnen, sind zerrüttet. Das bedeutet jedoch nicht grundsätzlich, dass traditionelle, kulturelle Beziehungen und Bindungen plötzlich völlig abgeschnitten werden. Im September 1914 trat aber genau dies ein. Nicht nur die politischen Führer scheiterten, sondern auch die geistige und intellektuelle Elite der Länder brach das Gespräch über die Ländergrenzen ab. Der Vorwurf des Barbarentums und des Vandalismus traf die kaiserliche Armee nicht ohne Grund. Unter Verletzung der Neutralität war sie im August 1914 durch Belgien gezogen und unerwartet auf mutigen Widerstand der Bevölkerung gestoßen. Mit größter Härte und Brutalität setzte sie ihren Weg fort, nicht ohne grausame Kriegsgeschehen zu begehen. Der Brand der Bibliothek von Löwen mit ihren wertvollen Beständen an mittelalterlichen Manuskripten wurde in der zeitgenössischen Presse auf internationaler Ebene ausführlich kommentiert. Ich kann hier nicht auf die Details eingehen. Auch das ist ein noch immer umstrittenes Thema. Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde der Vorwurf erhoben, die deutschen Truppen hätten bewusst die Zerstörung der Kultur des Nachbarlandes beabsichtigt. Nicht nur die Berichte in der französischen Presse bestimmten das allgemeine Urteil über die Deutschen, sondern auch zunehmend öffentliche Äußerungen von international renommierten Gelehrten, Wissenschaftlern und Schriftstellern. Henri Bergson, der berühmte französische Philosoph, formulierte prägnant das allgemeine Entsetzen und brachte bereits am 8. August 1914 in einer Rede zum Ausdruck: La lutte engagée contre l'Allemagne et la lutte même de la civilisation contre la barbarie, und interpretierte damit den Krieg als einen Konflikt der Kulturen. Damit war ein Thema angesprochen, das in den kulturellen Beziehungen der beiden Länder eine lange Tradition besaß. Die Vorstellungen über Zivilisation in Frankreich und Kultur in Deutschland wurden als unvereinbar betont. Die Beschießung der Kathedrale von Reims schien neuerlich zu belegen, dass die Deutschen unzivilisiert seien und eine stete Gefahr für andere Völker darstellten. Aus diesem Grunde sei es durchaus verständlich, wenn nicht gar bewiesen, dass letztlich der Angriff auf die Nachbarn nicht nur als Versuch, politischen Gewinn zu machen, verstanden werden könne. Die Deutschen wollten vielmehr die Kultur anderer zerstören. Kunstwerke zu vernichten oder Bibliotheken anzuzünden, läge in ihrem ideologischen Interesse. Die Deutschen handelten, so könnte man vergleichend sagen, wie die religiösen fanatischen Taliban im Vorderen Osten heute. Aus dieser Perspektive ergaben sich die historischen Metaphern, mit denen die Deutschen in den feindseligen Kommentaren bedacht wurden. Sie seien Hunnen und hätten das Nachbarland wie Attilas Reitertruppen im 4. und 5. Jahrhundert mit Schrecken und Terror überfallen. Erinnert wurde aber auch an die germanische Vorgeschichte. Die Deutschen blieben als unkultivierte Barbaren ihren Vorfahren immer noch verbunden. Im Gegensatz zu den Franzosen habe kein zivilisatorischer Prozess der Verfeinerung der Sitten stattgefunden. In Le Temps vom 21. September wurde, Zitat, die törichte Bombardierung als ein neuerliches Anzeichen für die Rückentwicklung der deutschen Mentalität zu einem Zustand der Wilden gedeutet, Zitat Ende. Am 22. September 1914 konnten die Leser von Le Débat den Satz finden, ich zitiere, einmal mehr haben die Barbaren zerstört, um zu zerstören. Sie wussten, was sie taten, da ihre Gelehrten sie darauf hinwiesen, dass Notre Dame in Reims eines der Weltwunder war. Zitat Ende. Als zerstörerisch wurde vor allem der deutsche Militarismus gedeutet, für den die Geringschätzung, ja Verachtung aller Monumente, die die Menschen respektierten, bewunderten, kennzeichnend sei. Aber nicht nur die propagandistische Tagespresse, sondern auch Wissenschaftler, Künstler und Schriftsteller nahmen öffentlich zu dem Kriegsgeschehen in Reims Stellung. Der im Prinzip äußerst deutschfreundliche Romain Rolland äußerte sich tief betroffen, als er von der Beschießung von Reims erfuhr. In mehreren Beiträgen hat er sich mit aller Deutlichkeit gegen die deutsche Regierung und ihre Kriegsführung gewandt. Die verschiedenen Schriften fasst er in einem Band mit dem Titel Au-dessus de la Mêlée, 1915 erschienen, zusammen. Tuez les hommes, mais respectez les œuvres, ist ein Satz darin. Die Kunstwerke seien das Erbe der Menschheit. Wer sie zerstört, zeige sich als unwürdig, zu den Verteidigern der Zivilisation zu gehören. Tuez les hommes, mais respectez les œuvres. Mit diesem entscheidenden Satz definiert Rolland seine Auffassung von europäischer Zivilisation. Er hat etwas Grausames, Inhumanes, ja enthält einen inneren Widerspruch. Zivilisation wird als die entscheidende Leistung der Menschheit schlechthin betrachtet. Die französische Nation hat diesen Gedanken seit der Französischen Revolution in die Welt getragen. Das geschaffene künstlerische Werk erscheint bedeutender als ein Leben, wo doch nach tiefster christlicher Auffassung das Leben das höchste zu schätzende Gut ist. Für Rolland galt jedoch, dass das Patrimoine, das Nationale wie das Europäische, mehr als ein menschliches Leben bedeutet, da es als ein Zeugnis der Zivilisation für die gesamte Menschheit weiterhin wirkt, über die Jahrzehnte eines Menschenlebens hinaus. Wer solche Werke zerstört, stellt sich außerhalb der zivilisierten Welt. Die deutsche Öffentlichkeit und ihre Vertreter in Wissenschaft und Kultur antworteten indigniert, ja empört und entsetzt. 93 Wissenschaftler und Schriftsteller unterschrieben einen Protest an die Kulturwelt, der im Oktober 1914 in zahlreichen deutschen Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht wurde. Der wie Luthers Thesen abgefasste Text dementierte die Anschuldigung des Vandalismus von französischer Seite mit voller Schärfe. Es sei zwar bedauerlich, dass im Laufe von kriegerischen Handlungen Verluste entstünden, sie seien aber unvermeidlich. Im Übrigen bezog sich das Protestschreiben in wesentlichen Punkten auf die offiziellen regierungs- und militäramtlichen Stellungnahmen. Der Vorwurf des Barbarenturms wurde offenbar als besonders verletzend empfunden und scharf zurückgewiesen. Der Aufruf betonte auch, dass sich die deutsche Armee gerade für den Schutz der Kunstwerke und Denkmäler einsetzen würde. Allerdings steht in dem Text, sollten in diesem furchtbaren Kriege Kunstwerke zerstört worden seien oder noch zerstört werden, so würde jeder Deutsche es beklagen. Aber so wenig wir uns in der Liebe zur Kunst von irgendjemand übertreffen lassen, so entschieden lehnen wir es ab, die Erhaltung eines Kunstwerks mit einer deutschen Niederlage zu erkaufen. Unter den Unterzeichnern des Aufrufs befanden sich international bekannte Natur- und Geisteswissenschaftler, Künstler und Schriftsteller, wie etwa Eucken, Haeckel, Planck, Röntgen und Harnack. Der Politiker Naumann als Historiker, Künstler, Musiker, Schriftsteller schlossen sich unter anderem Stuck, Hauptmann, Behrens, Bruno Paul, Kaulbach, Thoma, Trübner, Klinger, Brinkmann, Bode, Max Reinhardt und Max Liebermann und viele andere an. Einer fehlte, Einstein. Der Protest der 93 bewirkte den völligen Abbruch der professionellen und privaten Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland. bestehende wissenschaftliche, kulturelle oder gar persönliche Kontakte aufrechtzuerhalten, erschien seit diesem kriegerischen Ereignis nicht mehr vorstellbar. Die Katastrophe von Reims bewirkte kein Erwachen aus nationalistischer Verblendung, sondern vertiefte den Hass auf beiden Seiten. Wie zu erwarten, reagierte die französische Presse und die Intellektuellen jenseits des Rheins ihrerseits mit Protesten. 1915 erschienen verschiedene Gegenproteste, die in der internationalen Presse ausführlich kommentiert wurden. Auch ein französisches Manifest von 100 Schriftstellern und Künstlern erregte großes Aufsehen. Ihm schlossen sich unter anderem Barrès, Claudel, Anatole France, Gide, Saint-Saëns, Monet, Matisse, Clemenceau und viele andere an. Nach der Beschießung von Notre-Dame in Reims erfolgte, wie gesagt, ein globaler Medienkrieg, wie ihn die Welt noch nicht gekannt hatte. Und zwar nicht nur mit Worten, sondern viel weitere Kreise der europäischen und außereuropäischen Bevölkerung erreichend. Auch mit Bildern, Postkarten, Karikaturen, Plakate wurden zu einem intensiven Bilderkampf genutzt. Die deutsche Seite hat diesen Medienkrieg verloren. Sie reagierte nicht rechtzeitig genug und verkannte die große Wirkung dieser Waffe. Die französischen, aber auch italienischen, englischen, amerikanischen Darstellungen, die während der gesamten Kriegszeit verbreitet wurden, brachten durch ihre Schärfe der Kritik der deutschen Seite in eine Verteidigungssituation, der sie im Grunde nichts entgegenstellen konnte. Die brennende Kathedrale in Reims blieb während des gesamten Krieges und selbst in den Jahren danach ein zentrales Leitmotiv, das die Verbrechen der Deutschen selbst in den entferntesten Ländern wie Brasilien und Argentinien und Australien sinnbildhaft und verständlich vergegenwärtigen konnte. Eine typologische Betrachtung der vielfältigen und kaum überschaubaren Bilderwelt mit der Darstellung der brennenden Kathedrale lässt bestimmte Kriterien der Bildpropaganda erkennen, die den Pressekommentaren vergleichbar sind. Ein erheblicher Teil der bildlichen Überlieferung geht auf die Fotografie zurück, die während des Ersten Weltkrieges eine bis dahin ungeahnte mediale Bedeutung erlangte. Die Fotografien bestätigten die Telegramme und Zeitungsartikel. Mit Worten konnten Ereignisse übertrieben werden. Die Bilder vermochten die Katastrophe jedoch scheinbar durch unmittelbare Anschaulichkeit in ihrer wirklichen Tragik zu verdeutlichen. Die meisten Fotografien der brennenden Kathedrale waren allerdings bearbeitet. Die außergewöhnlich eindrucksvolle Aufnahme, die Sie hier sehen, auf der rechten Seite, vor allem die farbige der brennenden Kathedrale, ist in ihrer Dramatik gegenüber anderen unübertroffen, gerade weil sie an bestimmten Stellen übermalt wurde. Die Retuschen der hellen Flammen an Seitenschiff und Dach sind deutlich zu erkennen. Flammen allerdings waren nicht sichtbar, wohl aber heftiger Rauch. Dies ist eine Farbversion übrigens, die vermutlich erst in den 50er Jahren angefertigt wurde. Und Sie können sie noch heute für 1 Euro gegenüber der Kathedrale in einem Laden kaufen. Auf deutscher Seite wurden die französischen Postkarten mit ebenfalls manipulierten Bildern, die den Charakter von Fotos imitierten, beantwortet. Sie unterstützten den offiziellen Heeresbericht, der die Beschießung der Beobachtung der Heeresbewegung vom Nordturm aus, wie auch den angeblich installierten Scheinwerfer, begründete. Nach der auch von Frankreich unterzeichneten Haager Landkriegsordnung von 1907 war die Nutzung von historisch und kulturell bedeutenden Bauwerken zu Kriegszwecken untersagt. Auf diesen Umstand stützte sich die offizielle propagandistische Verteidigungsstrategie Deutschlands. Neben den Postkarten wurde die deutsche Version der Vorgänge auch in Zeichnungen und Karikaturen verbreitet. So findet sich in der von Paul Kassierer herausgegebenen Kriegszeit-Künstlerflugblätter eine Zeichnung. Die Hohe Kirche von Reims, ein Stützpunkt der französischen Armee. Ein starker Strahl geht in der Zeichnung von der Rose der Kathedrale aus, um den Scheinwerfer anzudeuten, der sich auf der Kathedrale, wenn auch nicht an der Fensterrose, sondern möglicherweise auf einem der Türme befand. In den Kriegsflugblättern des Münchner Simplizismus erschien eine Karikatur von Gulbrandsson, die die Kathedrale mit feuernden Kanonen auf beiden Türmen wiedergibt. Auch die Titelseite des Kladderadatsch findet sich eine Karikatur, die nun sogar einen schießenden Soldaten auf der Kathedrale liegen zeigt. Und endlich wurde von der deutschen Propaganda eine Postkarte der Fassade der Kathedrale links und rechts begleitet von zwei massiven französischen Kanonen verbreitet. Sie sollte den deutschen Vorwurf illustrieren, die französische Armee hätte bewusst militärische Einheiten zu Verteidigungszwecken nahe an der Kathedrale zur Ausstellung gebracht, um die Deckung durch die Kirche zu nutzen. Die deutsche Seite begründete die leider nicht vermeidbaren Treffer, vor allem des Chores, damit, dass die auf dieser Seite stationierten französischen Kanonen getroffen werden sollten. Die französische Bildpropaganda war gegenüber den wenigen deutschen Bildern unendlich viel aktiver. Die Karikaturisten zeigten sich erfindungsreicher in den Inhalten und dem künstlerischen Ausdruck. Allerdings griffen sie oft auf traditionelle Stereotypen in der Beurteilung des Nachbarlandes zurück. In vielen Karikaturen wurde darauf hingewiesen, dass die Deutschen nach wie vor ihre germanische Herkunft nicht verleugnen konnten. Die Wildheit der verschiedenen Stämme läge ihnen auch weiterhin im Blut. Sie äußere sich in enormer Brutalität ihren Gegnern gegenüber, die zu morden ihnen Vergnügen bereite. Die mit Les Sauvages betitelte Postkarte vergegenwärtigt einen vierschrötigen, halbnackten Riesen, der in der rechten Hand eine Keule hält. Mit der linken wirbelt er einen Soldaten in der Luft, der allerdings miniaturhaft klein, dem Ungetüm völlig hilflos ausgeliefert ist. Blutflecken bedecken den Körper des Wilden und Blutlachen den Boden. Im Hintergrund ist die brennende Kathedrale von Reims deutlich sichtbar. Die Zugehörigkeit dieses Wilden zu früheren Stadien der Zivilisation ist auch an der Kette mit Zähnen erlegter Opfer zu erkennen, die er um den Hals trägt. Gesicht und Bart erinnern an Kaiser Wilhelm II. Die bösartige Karikatur prangert nicht nur die sinnlose Zerstörung der Kathedrale, sondern auch das brutale Morden dieses Ungeheuers an. Eine ganzseitige Karikatur aus Épinal führt dieses Thema mit weiteren Motiven fort. Im Zentrum befindet sich ein Blitz- und Donnergott, Thor. Mit seinem mächtigen Hammer zerstört er alles, was ihm begegnet. Kapitelle und zerbrochene Skulpturen der bereits weitgehend zertrümmerten Kirchenbauten im Hintergrund liegen zu seinen Füßen. Die wilde Gottheit ist mit einem fantastischen Kostüm bekleidet, das sowohl Motive von Federschmuck der Indianer als auch von mittelalterlicher Rüstung aufweist. Sie trägt einen Speer auf dem Rücken, an dem mehrere Leichen baumeln. Auch außerhalb Frankreichs wurde der Hinweis auf die Brutalität der deutschen Armee ein wichtiges Bildmotiv. Ein sprechendes Beispiel ist das populäre Plakat, das Sie sicher kennen, mit dem die amerikanische Bevölkerung aufgerufen wurde, sich freiwillig zum Kriegsdienst zu melden. Das Blatt zeigt einen Gorilla mit einem Pickelhelm. Mit aufgerissenem Maul stürzt er bedrohlich auf den Betrachter zu. Im linken Arm trägt er eine weibliche Gestalt, die er wie Tarzan geraubt hat, während er in der rechten eine Keule mit der Aufschrift Kultur hält. Deutsche Kultur. Im Hintergrund ist die Kathedrale von Reims als Ruine erkennbar. Destroy this mad brute. America enlist, besagt die Inschrift, die an das notwendige Engagement Amerikas appelliert, damit Deutschland und seine Verbündeten in diesem Weltkrieg besiegt werden können. Eine Vielzahl von Karikaturen verbindet Vandalismus und Kunstraub. Immer wieder sind es preußische Soldaten mit den Gesichtszügen des Kaisers, die, wenn sie die Kunst nicht rauben können, sie zumindest in Brand stecken. Und selbstverständlich war es die Beschießung der Reimser Kathedrale, die als größtes Verbrechen des Vandalismus der deutschen Armee in diesen Karikaturen verwendet wurde. Wilhelm II. Als zynischer Zerstörer von französischen Meisterwerken wurde ein beliebtes Motiv der Karikaturisten. Die Kathedrale von Reims blieb in diesem Zusammenhang ein zentrales Motiv. Mehrfach ist der deutsche Kaiser dargestellt, wie er zufrieden aus der Ferne die brennende Kathedrale betrachtet. In einer Darstellung wird ihm sogar vorgeworfen, er sei eifersüchtig auf Nero. Die Katastrophe des brennenden Rom wurde der Reimser Kathedrale gegenübergestellt. Die Kathedralen, der Protest und die Empörung über die Beschießung der Kathedrale von Reims entstanden in einer Epoche, in der in Frankreich mit großer Leidenschaft über die Probleme der Denkmalpflege diskutiert wurde. Ausgelöst wurde der Streit durch die Trennung von Staat und Kirche, der durch den Parlamentsbeschluss im Jahre 1905 besiegelt wurde. Diese Entscheidung bedeutete einen tiefgehenden Bruch in der französischen Geschichte und eine innere Spaltung der französischen Gesellschaft. Die neue staatliche Ordnung wurde vor allem von den Zeitgenossen verworfen, die sich einer traditionellen Staatsauffassung verbunden fühlten, insbesondere die konservativen Parteien und die Monarchisten, die in der Dritten Republik eine Rückkehr zu einem dem Ancien Regime angenäherten Staat anstrebten, standen dieser radikalen Reform des Staatswesens mit vehementer Kritik entgegen. Sie verwiesen auf die weitreichenden Konsequenzen der Trennung von Kirche und Staat, die das ganze Schulsystem in Frage stellte. Fast alle religiösen Schulen mussten geschlossen werden. Die Trennung von Kirche und Staat bedeutete auch das Ende der finanziellen Unterhaltung der Kirchen. Eine scharfe Kontroverse. Eine scharfe Kontroverse, an der auch Marcel Proust mit seinem berühmten Artikel La mort des cathédrales im Jahre 1904 erschienen teilnahm, hatte bereits vor dem Parlamentsbeschluss begonnen. Gedanken von John Ruskin aufnehmend führte Proust aus, die gotische Architektur und insbesondere die Kathedralen seien als die Höchstleistung der französischen Kultur anzusehen und müssten vom Staat dringend unterhalten werden. Die heftige Debatte über den Schutz der Kirchen zog sich bis 1914 hin. Ja, gelangte sogar zu einem Höhepunkt im Frühjahr dieses Jahres mit der Publikation von La Grande Pitié des Églises de France von Maurice Barrès, dem wohl bedeutendsten Führer der Opposition. Das Buch erlangte eine ungewöhnliche Popularität und erzielte innerhalb von 2 Jahren 38 Auflagen. Die Kirche vermochte für die notwendigen denkmalpflegerischen Maßnahmen an den Bauwerken, vor allen Dingen den Kathedralen, keine ausreichenden Mittel aufzubringen. An vielen Orten, auch solchen mit kunsthistorisch bedeutenden Denkmälern, ließ sich sehr bald ein bedenklicher Verfall beobachten, der sogar die Sicherheit der Gläubigen bedrohte. Barrès widmete in seinem Buch auch der Kathedrale von Reims ein Kapitel und nannte sie das heiligste Denkmal der französischen Geschichte. Gleichwohl prangerte er, wohlgemerkt, unmittelbar vor dem Krieg, den miserablen Zustand des Baus an. J'ai le cœur serré, moins du passé que de l'avenir, devant cet incomparable édifice menacé. Wie ein Menetekel erscheinen diese Sätze. Nur wenige Monate nach Erscheinen des Buches sollte das in seinen Augen vernachlässigte Meisterwerk der Architektur und nationale Heiligtum von Bomben des Feindes getroffen werden. Barrès und seine Freunde waren mit ihrem Kampf für die Denkmalpflege insofern erfolgreich, als am 31. Dezember 1913 das Gesetz zum Schutz der Kirchen und Denkmäler sur les Monuments historiques vom Parlament beschlossen wurde. Die Beschießung der Kathedrale von Reims erfolgte somit kurz nach dem in Frankreich über Jahrzehnte geführten Kampf, der Staat müsse sich für die nationalen Denkmäler einsetzen. Der Protest gegen den nunmehr von den Deutschen praktizierten Vandalismus ist daher umso verständlicher. Die immer feindlicher werdende Auseinandersetzung wurde auch noch durch eine fachliche Diskussion zugespitzt, die uns heute ganz fremdartig vorkommt. Seit Goethes Hymnus auf den Meister des Straßburger Münsters, seit Schinkels Idealbildern, Sie sehen hier eins von denen, gotischer Dome in der Romantik, seit der Vollendung des Kölner Doms, ja bis zur Jahrhundertwende 1900, galt die Gotik vielen Deutschen als ein deutscher Stil. Längst war allerdings im frühen 19. Jahrhundert erkannt worden, dass sie sich in der Ile-de-France entwickelt hatte. Aber ein verwirrendes Buch wie Wilhelm Worringers Formprobleme der Gotik, erschienen 1909, definierte diesen Stil als Ausdruck eines irrationalen Formempfindens des sogenannten nordischen Menschen. Man kann aus dem Buch keine grundsätzlich antifranzösische Haltung ablesen, doch sein analytischer Ansatz ist überheblich. Die Kultur des Nachbarlandes erscheint als eine Mischform aus südlichen und nördlichen Elementen. Die reinste Form der Gotik, so Worringer, hat Frankreich nicht hervorgebracht. Worringers populäres Buch, es erschien in mehreren Auflagen vor dem Krieg, konnte, musste als eine Aufwertung der deutschen Gotik zu Lasten der französischen verstanden werden. Auf die Verurteilung der Deutschen als Barbaren nach der Beschießung der Kathedrale reagierte Worringer scharf. In einem 1915 in Kunst und Künstler erschienenen Artikel behauptet er, die Franzosen hätten die Beschießung geradezu provoziert. Ja, ich wage es auszusprechen, sie hatten ein Interesse daran, dass die Reimser Kathedrale beschossen würde. Sie wollten es. Zitat Ende. In solchen Sätzen manifestiert sich die tiefe Verletzung der deutschen Gelehrten, als Hunnen und Barbaren hingestellt zu werden. Sie trieb Worringer sogar zu solch geradezu grotesken Unterstellungen. In Worringers Artikel findet sich auch das Argument, welches in dem Manifest der 93 vorgetragen wurde, dass trotz größten Bedauerns ein fremdes oder eigenes Kunstwerk schmerzerfüllt, aber ohne Zögern geopfert werden müsse, wenn auf diese Weise eine Handvoll deutscher Soldaten gerettet werden könne. Zitat: Das mag Barbarentum sein, aber dann ist es ein Stück gesunden Barbarentums, dessen wir uns nimmer schämen wollen. Zitat Ende. Wieder treffen wir auf den Gegensatz der Vorstellung von Kultur und Zivilisation. Dem deutschen Gelehrten ist der Schutz von Menschenleben wichtiger als die Erhaltung eines, sei es auch noch so bedeutenden Kunstwerks und historischen Denkmals. Frankreich hingegen, wir erinnern uns an Rolands Aufforderung, tuez les hommes, mais respectez les œuvres, stellt den Schutz der Kunstwerke über den der Erhaltung eines Menschenlebens. Emil Mahls scharfe Attacke gegen die deutsche Kunst wird vor dem Hintergrund von Worringers Buch Formprobleme der Gotik verständlich. In seinem Buch L'art allemand et l'art français du Moyen Âge, geschrieben unmittelbar nach der Beschießung der Kathedrale von Reims, verfiel er in einen chauvinistischen Ton, in dem er der deutschen Kunst jegliche Originalität absprach. Natürlich ist seine Grundthese, die deutsche Kunst sei grundsätzlich nur Imitation, absurd. Doch lässt sie sich aus der spontanen, emotionalen Reaktion auf die Beschießung von Kathedrale und Publikationen wie der Worringers erklären. Hatte dieser nicht etwas zu lautstark und bombastisch von der Vollendung und dem Höhepunkt der Gotik in Deutschland gesprochen? Hatte er nicht den nordischen Menschen als denjenigen hingestellt, der zwar manche Anregungen aus Frankreich bezogen, aber doch letztlich erst durch seine eigene Erfindungskraft der Gotik den wahren Glanz verliehen hätte? Solche Äußerungen und deren wissenschaftliche Basis höchst fraglich waren, mussten die französischen Gelehrten irritieren, wenn sich sogar verletzen. Viele Jahre lang, auch nach dem Krieg, wurde die Erinnerung an die Beschießung der Kathedrale von Reims lebendig erhalten. Ich zeige Ihnen hier Plakate von Veranstaltungen, es gab eine Société des Amis de Reims, die immer wieder den Brand der Kathedrale von Reims in das Zentrum rückten, Ausstellungen veranstalten, Sammlungen veranstalteten. Hier weitere Beispiele. Das Stichwort war immer Souvenez-vous. Vergesst nicht, was in Reims passiert. Und diese Veranstaltungen zogen sich bis in die 30er Jahre hin. Immer wieder Souvenez-vous. Bei Souvenez-vous wusste man, worum es ging. Reims. Den Krieg der Bilder haben die Deutschen verloren. Den französischen Karikaturen vermochten sie nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen. Auch war die deutsche Propaganda unorganisiert und unvorbereitet. Der völlig unerwartete, scharfe Angriff der internationalen Presse mag die überraschte und trotzige Antwort der deutschen Intellektuellen, die sich ungerecht als Barbaren bezeichnet empfanden, erklären. Was konnte getan werden, um dieser Flut von hasserfüllten Schriften und Bildern entgegenzutreten? Das propagandistische Gewitter wurde immer bedrohlicher in einem politischen Moment, in dem auch die USA sich anschickten, in dem Krieg mitzukämpfen. Mit der Gründung des Kunstschutzes, erfanden die Deutschen auf die beleidigenden Angriffe eine propagandistische Antwort, die in den folgenden Kriegsjahren, aber dann auch im Zweiten Weltkrieg, segensreich wirken sollte. Der Kunstschutz wurde als ein propagandistisches Gegenmittel der deutschen Politik erfunden, um der französischen und internationalen Propaganda über die angebliche Zerstörungswut der deutschen Armee ein wirksames Argument entgegenzusetzen. Es sollte gezeigt werden, dass die deutsche Armee Fachleute mit sich führte, die sowohl durch ihre Begleitung den Beschuss von Denkmälern verhüten, wie auch etwa getroffene Bauten, wenn nicht restaurieren, so zumindest vorläufig konservieren sollten. Keine andere Nation im Ersten Weltkrieg konnte eine vergleichbare Einrichtung aufweisen. Im Oktober 1914, also nur einen Monat nach der Beschießung, wenige Wochen nach der Beschießung von Reims und in unmittelbarer Reaktion auf die internationale Protestwelle, wurde Paul Klemen, Professor für Kunstgeschichte an der Universität Bonn und Landesdenkmalpfleger der Rheinlande, nach Berlin berufen und mit der Aufgabe betraut, zunächst in Belgien, dann auch in Frankreich den Kunstschutz aufzubauen. Das Foto hier zeigt ihn in Uniform, vermutlich 1915 oder 1916 an einem nicht identifizierten Ort, wahrscheinlich in Belgien. Neben der praktischen denkmalpflegerischen Tätigkeit unterließ es der Kunstschutz nicht, durch Publikationen darauf hinzuweisen, dass Denkmalpflege in Deutschland eine lange Tradition aufweisen könne, während in Frankreich die Kathedralen systematisch vernachlässigt seien. Zum Beleg wurden die Schriften von Rodin, Proust und vor allem Maurice Barrès herangezogen als kritische Stimmen des Gegners. Die wurden also sofort übersetzt. Vor allem das bereits eben zitierte Werk von Barrès, La Grande Pitié des Églises de France, war natürlich bestens geeignet, den politischen Gegnern mit seinen eigenen Argumenten zurückzuweisen. Der deutsche Kunstschutz des Ersten Weltkriegs war zunächst ein propagandistisches Unternehmen. In seinen Publikationen wurde daher auch mit Text und Fotografien immer wieder veranschaulicht, welche Kirchen die französischen und die belgischen und die britische Armee im Zuge der militärischen Bewegung zerstört hatte. Also das ist eine Zerstörung der Engländer. Der Kunstschutz sollte eine wichtige Institution zur Schonung der Denkmäler in Kriegen werden. Im Zweiten Weltkrieg konnte sich die Kunstschutzoffiziere nicht zuletzt durch die eindringliche Persönlichkeit wie die des Grafen Metternich durchaus gelegentlich gegen die Offiziere durchsetzen. Der Kunstschutz entstand nach der Beschießung der Kathedrale von Reims als ein Mittel der Gegenpropaganda auf den Vorwurf der vorsätzlichen barbarischen Zerstörung von Reims. Die französische Antwort auf Grauthoff und Clemens Publikationen war ein Inventar der Zerstörung, veröffentlicht in demselben Jahr 1918 von Arsène Alexandre. In der Einleitung findet sich unversöhnlich die Behauptung, die Zerstörungen seien vorsätzlich geplant gewesen. Cette violence a été volontaire. Elle a été préparée. Elle a été calculée. Der propagandistische Feldzug auf beiden Seiten vergegenwärtigt ein totales Unverständnis des Gegners. Ein Brückenschlag zwischen den Intellektuellen war unmöglich. Die Beschießung der Kathedrale von Reims hatte die fatale Folge, dass jegliche Gesprächsbereitschaft abgebrochen wurde. Statt über diesen verheerenden Vandalismus sich in gemeinsamen Protest zu treffen, verfielen die deutschen und französischen Intellektuellen, von ganz wenigen Ausnahmen wie Albert Einstein abgesehen, in ein engstirniges Lagerdenken. Das Denkmal selbst, die Kathedrale von Reims, als ein Meisterwerk der mittelalterlichen Architektur und der Kulturgeschichte schlechthin, vermochte nicht durch seine von allen anerkannte historische und zivilisatorische Bedeutung Einhalt zu gebieten. Im Gegenteil, es löste die Konfrontation sogar aus und vertiefte sie. Trotz der bereits damals selbstverständlichen Überzeugung, dass ein solches Denkmal nicht nur einer Nation, sondern allen gehört, bewirkte es eine nationalistische Politisierung, die die Konfrontation der Gegner verhärtete. Die Analyse der Geschichte der Kathedrale von Reims erweist sich als ein faszinierendes Kapitel der Fatalität, mit der der Erste Weltkrieg den Weg in die Katastrophe nahm. Die Intellektuellen der Epoche auf beiden Seiten hätten vermutlich nicht brutale militärische Entscheidungen verhüten können. Sie haben aber versagt, ein Klima der Vernunft und der Verantwortung zu schaffen. Sie waren nicht unabhängig, sondern verblendet und folgten nationalistischen Illusionen von militärischer und kultureller Superiorität. Auch in unserer Disziplin der Kunstgeschichte äußerten sich die Vertreter des Faches arrogant, nationalistisch, überheblich, verletzend und oft geradezu lächerlich. Die Geschichte der Restaurierung der Kathedrale nach dem Kriege, nach 1918, müsste ein eigener Vortrag gewidmet werden. Sie war höchst umstritten. Viele wollten die Ruine als ewiges Denkmal für den vandalistischen Angriff der Deutschen bestehen lassen. Mit internationaler, vor allem amerikanischer Hilfe wurde sie jedoch restauriert und im Sommer 1938 festlich wiedereröffnet. Tragischerweise knapp 2 Jahre, bevor die deutsche Armee erneut in Frankreich einfiel. Die Truppen des Dritten Reiches hüteten sich allerdings nun davor, Reims nochmals zu beschießen, um einer neuerlichen internationalen Presse- und Protestkampagne zu entgehen. Es ist kennzeichnend für die politische Instrumentalisierung kultureller Denkmäler, dass auch nach dem Zweiten Weltkrieg ja bis heute die Kathedrale von Reims zu einem Symbol, nun allerdings einen versöhnlichen, ja freundschaftlichen Symbol zwischen Deutschland und Frankreich geworden ist. De Gaulle und Adenauer beschworen die Überwindung der Feindschaft zwischen beiden Ländern. Sie wurde immer wieder gerade an diesem Ort gefeiert. Mitterrand und Kohl sowie Frau Merkel und Präsident Hollande setzten diese Tradition fort, wenn sie auch nicht, wie noch ihre Vorgänger, die kirchliche religiöse Gemeinschaft, sondern das Monument als politisches Symbol ins Zentrum rückten. In diesem Zusammenhang gehört auch, dass ein deutscher Künstler, Emmy Knöbel, von den Franzosen beauftragt wurde, die im September 1914 zerstörten Fenster durch moderne Entwürfe zu ersetzen. In diesen wunderbaren Fenstern ist es dem Künstler gelungen, sowohl an die Farbigkeit der verlorenen mittelalterlichen Fenster anzuspielen, wie durch das Motiv der Zersplitterung an den Monat September 1914 zu erinnern. Leider lernt die Menschheit nicht aus der Geschichte. Da Kunstwerke tief in einen kulturellen Zusammenhang eingebunden sind, hat ihre Zerstörung fatale moralische Folgen. Es wird mehr vernichtet als ein Bauwerk, ein Gemälde, eine Skulptur oder ein Manuskript. Kunstwerke repräsentieren eine lange Geschichte von Identität, historischer und emotionaler. Die vielen internationalen Verabredungen seit 1907 haben die jüngsten Zerstörungen nicht aufhalten können. Sie wissen alle, wo das ist. Die Beschießung der Kathedrale von Reims ist ein anschauliches Beispiel für die katastrophalen Folgen, die die Zerstörung von bedeutenden Denkmälern bewirken. Die tiefe Wunden, die schwer zu heilen sind. Auch die jüngste in Palmyra, wo 2 Tempel völlig verloren sind. Zwischen Frankreich und Deutschland sind kriegerische Auseinandersetzungen seit der gemeinsamen Messe von de Gaulle und Adenauer in der Kathedrale von Reims und dem Élysée-Vertrag ein halbes Jahr später, 1963, sowie seiner Erneuerung, Erweiterung, unterschrieben von Angela Merkel und Emmanuel Macron am heutigen Tage in Aachen, undenkbar geworden. Ein stetiger Dialog und die Förderung des Respekts und der Wertschätzung der Kultur und vor allem der Sprache der Nachbarn gilt es allerdings aufrecht zu erhalten. Dann wird es auch leichter fallen, die nationalistischen Töne, die sich gegenwärtig Gehör zu verschaffen suchen, zu verdrängen. In diesem Sinne ist die Erinnerung an die Ereignisse von September 1914 in Reims eine gemeinsame Aufgabe. Reims, ein Lieu de Mémoire der Franzosen und der Deutschen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.